Und die wichtigsten Publikationsorgane neben den Zeitungen, die Rundfunksender, erfahren ihre Gleichschaltung aus dem Mund des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Josef Goebbels. Die Intendanten nehmen zur Kenntnis.
Der Geist der pöbelhaften, individualistischen Massenanbetung wird ersetzt durch den Geist eines neuen Heroismus. Eines Heroismus, der sich durchgekämpft hat in den Fabriken, in den Straßen, in den Städten, in den Provinzen, in den Ländern, im ganzen Reich und der nun Kommunen, Länder und das Reich in seiner Hand hat. Dieser Geist wird auch in den Häusern des Rundfunks Einzug halten. Und es wäre nun naiv zu glauben, dass irgendein Mensch die Kraft oder die Möglichkeit hätte, sich dem zu widersetzen. Zu glauben, man könne das sabotieren oder durch kleine Ranküne aufhalten oder behindern. Das kommt mir so vor, als wenn ein Steinchen auf der abgleitenden Bergbahn eine Lawine aufhalten wollte. Ein kindliches, naives Unterfangen. Ein zweckloser Versuch am untauglichen. Ich würde deshalb schon von vornherein wünschen mögen, dass jeder, der uns innerlich noch nicht hundertprozentig verstanden hat, dann, wenn er seinem Gefühl nicht folgt, wenigstens dem Gebot der Klugheit zu folgen. Denn er kann nichts daran ändern. Das ist so und das bleibt so.
Das ist so und das bleibt so. Wenig später wird die Sozialdemokratische Partei verboten. Die übrigen Parteien lösen sich selbst auf. Es gibt nur noch eine Partei, die NSDAP. Als im Juni 1933 für sie eine Mitgliedersperre verhängt wird, liegen mehr als 1 Million Aufnahmeanträge in den Schubladen der Parteibüros. Die Zugehörigkeit zu einer Partei, bislang ängstlich vermieden, wird jetzt zur Sicherheit und als Basis für die Karriere in Kauf genommen. In den Amtsstuben herrscht der Parteibuchbeamte und das Braunhemd beherrscht das Bild der Straße. Die Weltwirtschaftskrise, sie wurde der Republik von Weimar zum Verhängnis, ist vorüber. Die wirtschaftliche Gesundung der Welt trägt auch in Deutschland ihre Früchte. Psychologisch verfehlt sie ihre Wirkung nicht. Sie macht es Hitler leicht, weitere Millionen Arbeitslose dem Arbeitsprozess zuzuführen. Der 23. September ist, so gesehen, von symbolhafter Kraft. Bei Frankfurt am Main sticht Hitler den Spaten in den Boden und beginnt ein Werk, das schon Brüning geplant hatte, die Reichsautobahn.
Verbitte ich Sie denn, gehen Sie jetzt zur Arbeit, der Bau möge jetzt beginnen, das Werk nehme seinen Anfang. Und ehe 6 Jahre vergangen, soll ein Riesenwerk zeugen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk!
Der nächste Schritt folgt. Die Arbeitslosigkeit wird weiter abgebaut. Ein Prozess nimmt seinen Anfang, der unter dem Begriff Arbeitsschlacht massenwirksame Effekte erzielt und sichtbare Erfolge bringt. Das kann Hitler stolz verkünden, als er in den Siemenswerken Rechenschaft über die ersten 9 Monate seines Wirkens ablegt.
Als ich kam, hatte Deutschland über 6,2 Millionen Erwerbslose. Und jetzt sind es 3 Millionen und 710.000. Es ist das auf 9 Monate eine Leistung, die sich sehen lassen kann.
Das deutsche Volk sieht das und nichts außerdem. Es beginnt in Parolen zu fühlen. Eine von ihnen, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Am besten zu verwirklichen im sogenannten Winterhilfswerk.
Wir wollen geborgen sein und Zufriedenheit in die Hütten und in die Mietskasernen der Armen hineintragen. Dieser Sozialismus begnügt sich nicht mit leeren Phrasen und blassen Theorien. Es ist ein Sozialismus der Tat, der die ganze Nation umschließt. Das Volk wird eine Not- und Brotgemeinschaft sein. Und das Wort, das wir im Kampf um die Macht zu unserer Parole erhoben haben, soll nun und da wir im Besitz der Macht sind, zur glückende Wirklichkeit werden. Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
Die Wahl vom 12. November 1933 ist eine Reichstagswahl. Sie ist mit der Frage gekoppelt, ob sich das deutsche Volk mit einer Politik einverstanden erklärt, die am 14. Oktober zum Austritt aus dem Völkerbund geführt hatte. In der Kluft der Kampfzeit, Reithose, Gamaschen und schlichte Jacke, tritt Hitler als Wahlredner vor den Arbeiter. Seine Stimmen braucht er. Er braucht die Massen und er findet den richtigen Ton.
Für mich ist hier jeder ganz gleich. Was interessieren mich die Intellektuellen? Was interessieren mich meinetwegen die Bürgerlichen? Was interessieren mich Proletarier? Mich interessiert nur das deutsche Volk ganz allein. Dem gehöre ich. Und für dieses deutsche Volk in seiner Gesamtheit setze ich mich ein. Und dieses deutsche Volk will ich am 12. November der Welt vorführen, so wie es ist.
Der 24 Stunden später gewählte Reichstag kennt nur noch Nationalsozialisten. Damit ist er nur noch Dekoration, Forum für Führerreden. Die Weimarer Verfassung ist faktisch nicht formell erloschen, die Verschmelzung von Führer und Masse ist vollzogen. Der Staatsapparat ist in Adolf Hitlers Hand, noch nicht die Armee. Sie steht ihm abwartend, aber nicht ohne Sympathien gegenüber. Reichswehrminister ist der Generaloberst Werner von Blomberg.
Heute und immer da ist sich die Wehrmacht bewusst, dass ihre Freiheit und ihre Größe dem Kampf und dem Sieg der nationalsozialistischen Idee verdankt. Heute und für alle Zeiten fühlt sie sich untrennbar verbunden mit der lebendigen Gestalterin dieser Idee, der Nationalsozialistischen Partei und allen ihren Gliederungen und Verbänden.
Das hat Blomberg 1936 gesagt, aber gewiss auch schon 1933 gedacht. Aus seinen Worten spricht Einverständnis und Zufriedenheit im Hinblick auf die neue Aufgabe. Unzufrieden hingegen sind jene SA-Führer, die sich in den Saalschlachten der vergangenen Jahre bewährt hatten, an ihrer Spitze der Stabschef Ernst Röhm. Hitler hatte im Juli die Revolution als beendet erklärt. Röhm ist anderer Meinung.
Keineswegs ist die Aufgabe der SA abgeschlossen. Sie ist schwieriger, stolzer, verantwortungsvoller und wichtiger denn vorher. Heute handelt es sich darum, diesen SA-Geist, der Deutschland gewandelt hat, bis in die letzten Schichten des deutschen Volkes hineinzutragen. Ganz Deutschland muss von diesem Geist durchdrungen und erfüllt werden. Dann werden wir die Aufgabe erfüllen können, die uns der Führer gestellt hat. Garant der nationalsozialistischen Revolution, Garant des Sieges für immer zu sein.
Das ist ein Machtanspruch. Er enthält unausgesprochen die Erwartung Röhms, die SA werde mit der Reichswehr verschmolzen und damit zum alleinigen Waffenträger der Nation werden. Er selbst sieht sich als Kriegsminister eines braunen Volksheeres. Sein Rivale heißt Heinrich Himmler, der Reichsführer SS. Er will seine Schutzstaffeln zum nationalsozialistischen Elitekorps machen.
Wir sind das Schwert der Revolution. Wir sind Soldaten. Und als Soldaten wissen wir aus Überzeugung, dass nur der Gegner nicht der schadet, der tot und der vernichtet ist. Für diese Stunden, in den kommenden Monaten und Jahren da zu sein, sind wir vorhanden. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, zu üben, Körper und Geist, sehen unsere Aufgabe darin, auszulesen in unseren Reihen und zu wetteifern an blindem Gehorsam, an bedingungsloser Disziplin, an einem Chorgeist und einer Kameradschaft, die allen, die nicht in unseren Reihen stehen, unbegreiflich sind und nicht zuletzt einer Treue, die alles überdauern wird, über jede schwere Stunde und schwere Zeit.
Indem er seine SS als die dem Führer treueste apostrophiert, wertet er die SA ab.
Wir
seid das schwarze Korn. Macht niemals eurem Ruf, den ihr erworben habt. Beste Kameraden, der SA zu sein, das treueste Instrument des Führers und der Bewegung, der verhassteste und gefürchteste Feind aller Gegner Deutschlands, macht niemals diesem Ruf Unehre.
Einig mit Himmler sind Göring und die Spitzen des Parteiapparates. Sie sehen ihren Anteil an der Macht durch Röhm bedroht. Ein weiterer Gegner Röhms ist naturgemäß die Reichswehr. Der Traditionsträger der alten kaiserlichen Armee sieht mit Verachtung auf das militärische Gehabe der braun uniformierten Dilettanten herab. Hitler zögert seiner Natur entsprechend die Entscheidung hinaus, SA oder Reichswehr. Aber Rivalität und gegenseitiges Misstrauen führen zu einer Krise. Sie erreicht im Sommer 1934 ihren Höhepunkt. Seinen Aufrüstungsplänen zuliebe entscheidet sich Hitler für die Reichswehr und opfert seinen Dudesfreund Ernst Röhm. Im Morgengrauen des 30. Juni 1934 werden Röhm und eine Reihe hoher SA-Führer in Bad Wiessee verhaftet. Hitler leitet die Aktion. Sie endet im Gefängnishof von München-Stadelheim. Die SS-Kommandos liquidieren das Führerkorps der SA. Zur gleichen Zeit beginnt in der Reichshauptstadt und im Reich ein 48 Stunden währendes Morden. Der preußische Ministerpräsident Hermann Göring und der Chef seiner geheimen Staatspolizei Heinrich Himmler geben die Erschießungslisten an die Exekutionskommandos. Ihnen fallen auch Gegner Hitlers zum Opfer, die mit Röhm und seinen Bestrebungen nichts gemeinsam hatten. Unter ihnen der ehemalige Reichskanzler und General von Schleicher mit seiner Frau. Die Hände der Armee sind sauber. Die anderen haben für sie die Arbeit getan. Zwei Wochen später, am 13. Juli 1934, steht Hitler vor dem Deutschen Reichstag. Zur Rechtfertigung der mörderischen Vorgänge bedient er sich der Lüge, einen Aufstand der SA niedergeschlagen zu haben.
Meutern der Divisionen hat man zu allen Zeiten durch Dezimierung wieder zur Ordnung gerufen. Nur ein Staat hat von seinen Kriegsartikeln keinen Gebrauch gemacht. Und dieser Staat ist dafür auch zusammengebrochen. Deutschland! Ich wollte nicht das junge Reich dem Schicksal des Alten ausliefern. Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen. Und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren Brunnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes aufzubrennen, bis auf das rohe Fleisch. Und weiter gab ich den Befehl, bei jedem Versuch des Widerstandes der Meuterer gegen ihre Verhaftung, diese sofort mit der Waffe niederzumachen.
Hitler gibt 77 Tote zu. Die Wahrheit ist mehr als das Dreifache dieser Zahl. Nur ein Ermordeter hätte genügen müssen, das Rechtsempfinden zu mobilisieren. Hitler hat auch hier eine für die Zukunft gültige Antwort.
Wenn mir jemanden Vorwürfe gegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichter.
Das Ermächtigungsgesetz hat eine entscheidende Probe bestanden. Die Ausschaltung des Parlaments als Gesetzgeber hat sich für Hitler als nützlich erwiesen. Das Kabinett beschließt ein Gesetz mit einem einzigen Artikel. Er lautet: Die zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe vom 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen sind als Staatsnotwehr rechtens. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Der Mörder tritt als Gesetzgeber auf und macht sich durch Missbrauch seiner gesetzgeberischen Gewalt selber formaljuristisch schuldlos. Indem der Reichsjustizminister dieses Gesetz mit unterzeichnet, wird die Herrschaft eines neuen Rechts, des nationalsozialistischen Rechts, eingeleitet und jedes Rechtsbewusstsein ist ohnmächtig geworden. Der wahre Sieger heißt Heinrich Himmler. Die SS, bisher eine Gliederung der SA, wird von dieser Abhängigkeit entbunden und unmittelbar Hitler unterstellt. Der SS-Staat hat begonnen. Die Terroristen der Straße, die Männer mit dem ruhig festen Schritt, die SA, hat ihre politische Rolle ausgespielt. Der Terror der SS zieht die Verborgenheit vor und nimmt in der Isolation der Zuchthäuser und Konzentrationslager seinen grässlichen Anfang. Dem Tode nahe, vom Stab der Berater über den wahren Sachverhalt getäuscht, spricht Paul von Hindenburg telegrafisch Hitler den Dank für die Rettung des Vaterlandes aus. Wer sollte da nicht irre werden? Am 2. August unterbrechen die deutschen Rundfunksender ihr Programm.
Achtung, Achtung, hier ist der Deutsche Rundfunk. Reichsminister Dr. Goebbels gibt eine Mitteilung über alle Sender an das deutsche Volk.
Deutsches Volk, Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg ist heute früh 9 Uhr in die Ewigkeit eingegangen.
Achtung, Achtung! Die Reichssendeleitung mit einer Sondersendung. Der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, spricht namens der nationalsozialistischen Bewegung Worte des Gedenkens.
Hindenburg ist tot. Hindenburg lebt in seinem Volke. Er lebt in unseren Herzen fort als das Symbol ruhmreicher deutscher Geschichte. Er lebt fort als der Sieger von Tannenberg. Er lebt fort als der Generalfeldmarschall des Weltkriegs. Er lebt als der Vater eines großen Volkes. Hindenburg rief den Führer. Hindenburg leitete damit neue deutsche Geschichte ein. Hindenburgs lebendiges Vermächtnis für Deutschland ist der Führer. Treue zu Hindenburg heißt Treue dem Führer, heißt Treue zu Deutschland.
In einem Turm des Denkmals zu Tannenberg wird der Reichspräsident beigesetzt. Hitler ruft ihm nach: Toter Feldherr, gehe ein in Walhall. Noch wehen die Fahnen auf Halbmast. In den Garnisonen stehen die Truppen angetreten. Und Blomberg belohnt den Mord an Röhm. Auf gesetzes- und verfassungswidrige Weise lässt er die Reichswehr auf Hitler einen Eid schwören, den Millionen bis 1945 nachsprechen werden.
Ich schwöre bei Gott, diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht, unbedingt Gehorsam leisten und als tapferer Soldat
Stimme der Kommandeure wird fortan sagen:
Dass das, was befohlen ist, gemacht werden muss, um Deutschlands Willen. Dass das, was befohlen wird, vom Führer zum Ziel führen wird, so wie es bisher uns getragen hat, zu dem, wo wir heute stehen.
Das konnte geschehen, weil wenige Stunden nach dem Tode Hindenburgs das Kabinett ein Gesetz beschlossen hat. Das Amt des Reichspräsidenten wird mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Infolgedessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler über. Das Ermächtigungsgesetz hat eine erneute Bewährungsprobe bestanden. Darauf bedacht, den Schein der Legalität zu wahren, besteht Hitler darauf, sich sein neues Amt vom Volk attestieren zu lassen. Die Abstimmung vom 19. August 1934 verläuft wunschgemäß. Hitler nennt sich nicht Reichspräsident, sondern Führer und Reichskanzler. Wie konnte das geschehen? Es geschah mit der Hilfestellung jener Männer, die schon einmal 1933 mit ihrem wohlklingenden Namen den nationalen Idealismus des deutschen Bürgers irreführten. Einer von ihnen ist Franz Selte und er propagiert:
Erinnern wir uns stets also des Vermächtnisses Hindenburgs, seiner Worte: Bis zu meinem letzten Atemzuge wird die Wiedergeburt Deutschlands meine einzige Sorge, der Inhalt meines Bangens und Betens sein. Am 19. August wollen wir auch nach außen hin bekunden, dass wir gewillt sind, Garanten und Vollstrecker dieses Vermächtnisses zu sein. Und wir alle, deutsche Männer und deutsche Frauen, werden unsere Stimme und unser Ja dem geben, der einzig mögliche Nachfolger ist, dem Führer und deutschen Reichskanzler Adolf Hitler.
Ein anderer Mann gleicher Haltung ist Prinz August Wilhelm von Preußen. Und das ist sein Wort zum Volksentscheid.
Meine deutschen Volksgenossen, folgt wieder der gleichen Regung eurer Herzen. Ihr erfüllt damit auch die Dankespflicht gegen den greisen, heimgerufenen Feldmarschall und Reichspräsidenten von Hindenburg, der in die Hände Adolf Hitlers euer Schicksal legte.
Und so formuliert es Oskar von Hindenburg, der Sohn des gerade verstorbenen Reichspräsidenten.
Das Vertrauen meines Vaters zu dem von ihm berufenen, weitsichtigen und tatkräftigen Kanzler und seine freundschaftliche Gesinnung zu diesem sind in den anderthalb Jahren enger Zusammenarbeit immer gewachsen und fester geworden. Mein nunmehr verewigter Vater selbst hat in Adolf Hitler seinen unmittelbaren Nachfolger als Oberhaupt des Deutschen Reiches gesehen.
In einem Aufruf kann Hitler nach dem Volksentscheid einen Schlussstrich ziehen und sagen: Der Kampf um die Staatsgewalt ist beendet. Fortan bedeutet das: Die Partei befiehlt dem Staat, die Deutsche Arbeitsfront befiehlt der Wirtschaft, der Reichsnährstand befiehlt der Landwirtschaft, die Pressekammer befiehlt der Presse, die Reichskulturkammer befiehlt dem Künstler.
Der deutschen Kunst siegt alles! Siegt alles! Siegt alles!
Und allen befiehlt Hitler.